Das Radio Regenbogen Star-Interview.
Zu seinem 50. Geburtstag hat sich Sänger Sascha Träume erfüllt, eine Biografie geschrieben, gemeinsam mit seiner Frau ein Kinderbuch rausgebracht und eine eigene Show entwickelt, so eine richtige Revue, mit der er jetzt auf Tour geht. Hallo, ich bin Kerstin Zeug und ich habe Sascha zum Interview getroffen. Ich gebe zu, wir haben uns da ein bisschen verquatscht, aber wir hatten auch wirklich viel zu besprechen. Zum Beispiel, warum Sascha nicht Wetten, dass moderieren möchte.
Thomas Gottschalk ist so wie die Rolling Stones. Ich nehme jetzt meine Abschiedstour und das war's jetzt und so. Und dann irgendwie, ach komm, einer geht noch.
Warum sein Sohn Otto nicht immer Lust auf Papas Ideen hat.
Nee, Papa, habe keinen Bock.
Ja, und wir haben auch darüber geredet, auf welche Leute Sascha keinen Bock mehr hat.
Ich versuche mir jetzt in meinem Leben, pardon my French, eine arschlochfreie Zone aufzubauen.
Macht es euch gemütlich, nehmt euch ein bisschen Zeit und ihr bekommt einen richtig guten Eindruck davon, was bei Sascha auf der Bühne, aber auch privat gerade so los ist und was ihm jetzt mit 50 in seinem Leben besonders wichtig ist. Viel Spaß!
Hallo!
Hallo!
Wie geht's dir?
Ausgezeichnet.
Du strahlst!
Ja, irgendwie sind es gerade wilde Zeiten so. Ich bin wirklich viel unterwegs und so und haben so viele Sachen gemacht, meine Frau und ich. Und jetzt bin ich wieder unterwegs, aber die Sonne scheint und das macht mir immer ein gutes Gefühl. Und heute Abend komme ich zu Familie und so. Also da bin ich immer ganz happy.
Das klingt doch großartig. Nach einem guten Tag, wenn man nach Hause kann. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich, ne? Gerade so, wenn man als Musiker oder generell als Künstler unterwegs ist, ist man ja nicht jeden Abend zu Hause bei der Family.
Nee, das stimmt. Und dann müssen wir natürlich immer so ein bisschen die Waage finden zwischen, kommen Sie mit und so. Und das Gute ist ja, meine Frau ist ja meine Managerin. Und als wir zusammen in Sachen Kinderbuch unterwegs waren und Kinderalbum, da waren wir ganz viel auch zusammen unterwegs. Und dann haben wir aber einen kleinen Sohn. Und dann müssen wir natürlich gucken, kann der mitkommen oder will er lieber in die Kita gehen und so, muss ja so ein bisschen, dann kann er seine Wünsche mittlerweile auch äußern und so, und dann muss man irgendwie immer einen Weg finden, dass alle happy sind, so gut es geht.
Nicht immer so einfach. Das weiß ich aus Erfahrung.
Ja, ja. Das ist anspruchsvoll, aber das ist der Part, also das zu planen ist irgendwie, macht auch irgendwie Spaß. Weil man hat dann immer so Punkte, baut sich so Sachen ein, wo man weiß, da freut man sich dann drauf.
Wir hatten es gerade eben davon. Als letzte Interview zusammen haben wir gemacht, noch vor Corona. Das ist vor 5 Jahren. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, du hast Corona richtig gut genutzt, die Zeit, um alles Mögliche dir an Träumen zu erfüllen, was so irgendwie auf irgendeinem Zettel stand. Weil du hast ja wirklich in der Zeit, du hast eine Autobiografie gemacht, du hast an einer Show gearbeitet, darauf kommen wir gleich noch. Und du hast auch noch ein Kinderbuch zusammen mit deiner Frau geschrieben. Fehlt was? Ist noch was offen auf der Wunschliste oder?
Im Moment, also ich glaube, dadurch, dass wir haben das ja nie richtig formuliert, dass wir mal im Kids-Bereich was machen wollen, aber es schwaberte immer so rum. Wir waren ja zusammen auch bei The Voice Kids und so, und dann haben wir da ganz viel und dann merken wir so, das ist schon toll, ne, mit den Kids und da irgendwas in diesem Bereich, das war völlig schwammig immer, in diesem Bereich, wenn uns da mal was einfällt, wäre doch super. Und dann hat meine Frau, irgendwann kam die, nachdem sie Otto irgendwie so 3 Nächte hintereinander ins Bett, oder 3 Abende ins Bett gebracht hat, kam sie irgendwann mit so leuchtenden Augen und ganz aufgeregt, so kommt man nicht, so ist man nicht, wenn man sein Kind gerade ins Bett gebracht hat, normalerweise. Da ist man eher schon so Haare auf 7:30, so ein angeknautschtes Gesicht, vielleicht noch ein bisschen Cyberfaden, so, weil man schon mit eingeschlafen ist. Und dann ist man eigentlich eher so, oh, okay, was machen wir mit dem Rest des Abends? Und da kam sie aber ganz aufgeregt und sagte so, Sascha, ich glaube, ich hab's. Ich sag, was hast du? Ich glaube, ich habe eine Idee für ein Kinderbuch. Und dann hat sie mir das erzählt, wie das dazu kam, ne, so durch Ottos, so, die ist wirklich sehr gut. Meine Frau kann sich wirklich so aus dem Stegreif so Geschichten ausdenken. Ich kann das nicht so gut. Ich bin eher der Vorlesepapa. Und meine Frau denkt sich aber auch gern so einfach so Geschichten aus dem Stegreif aus. Und dann hat sie das gemacht und hat dabei den Mann im Mond, wieder so ein bisschen zurückgeholt aus ihrer Erinnerung, dass der mal eine Rolle gespielt hat und damit mit dem Mann im Mond meinem Sohn versucht, die Fragen, die er immer gestellt hat zu der Zeit, irgendwie zu beantworten. Das macht er übrigens immer noch, ne? Also warum ist so quasi unser zweiter Vorname. Und das ist natürlich, dann manchmal hat man die Antwort nicht, zumindest nicht sofort parat. Und dann hat sie sich so beholfen, indem sie sagt, weißt du was, ich glaube, der Mann im Mond, der kann dir die beantworten. Du schläfst jetzt ein, dann setzt dich in die Rakete und fliegst da hoch. Und das hat super was gebracht. Und dann hatten wir die Idee und dann kam noch die Musik dazu, weil meine Frau hat sich dann natürlich auch ein Schlaflied gewünscht und dann habe ich das Schlaflied gemacht und dann fand ich das so cool und dann habe ich das einen Titelsong für ein Buch, ne? Also da merkte man schon, wo auch die Gedanken schon so hinflogen und dann habe ich gedacht, das braucht doch einen Titelsong und dann hat das so viel Spaß gemacht, dann habe ich gesagt, komm, ey, wenn es uns gelingt, für jedes Kapitel einen Song zu schreiben, das wäre doch großartig. So, und dann hatten wir irgendwann, ja, dann war das so, dann hatten wir das Album, dann das Kinderbuch und sind damit dann auf große Reise gegangen und wollen damit nächstes Jahr, also von wegen Träume, also ein großer Traum ist, dass diese Welt ist ja ausbaubar. So, und da haben wir natürlich von Anfang an auch, klein geht immer dann, ne? Also wenn es dann nicht klappt oder so, ne? Aber so groß denken, sich was vorstellen und so, war schon immer so eine Gabe und die teile ich jetzt mit meiner Frau und dann haben wir gedacht, natürlich wäre es schön, wenn man irgendwann mal damit auf Lesereise gehen kann oder dann mal vielleicht ein Musik mitlesen. Das haben wir jetzt gemacht und das wollen wir nächstes Jahr halt auch nochmal richtig in so einer Art Tour machen.
Das finde ich total toll. Ich stelle es mir nur so schwierig vor, weil wenn man Kinder hat, weiß man es noch mehr als alle anderen. Kinder sind so gnadenlose Kritiker. Also die sind ja nicht höflich, wenn ihnen was nicht gefällt, sondern sie sagen dir ja, dass es ihnen nicht gefällt. Wie war das, das wahrscheinlich ja erstmal an eurem Sohn auszutesten quasi und dann aber auch an anderen Kindern? Habt ihr die gleich gekriegt oder gab es Rückschläge?
Nee, es gab bislang nur schönste und das ist immer so ein bisschen, das genieße ich mit Vorsicht, ne, wenn es zu toll läuft, so, ne, dann bin ich ja immer so ein bisschen, irgendwo ist doch, kommt doch der dicke Brocken noch, so, nee, aber die Geschichten sind schön, die sind fantasievoll und wir kriegen nur so tollste Resonanzen, auch von Pädagogen und so, ne, die dann sagen, das haben wir jetzt in der Schule, das haben wir jetzt in der Kita und wir möchten da gerne, und das finde ich so toll. Unser Sohn allerdings hat gesagt, er möchte das nicht lesen oder nicht vorgelesen bekommen, bevor es nicht ein richtiges Buch ist. Das ist krass, ne? Der kleine Prinz. So, nein, geh mir weg mit diesen Blättern, mit diesen losen Blättern, diesen selbst ausgedruckten Kram. Ich möchte das fertige Buch. So, aber so ist er. Und nee, das ist aber so ein bisschen so wie ich selber. Ich wollte zum Beispiel auch nie, es gibt ja, also, und das ist völlig ohne Wertung so, ne? Sondern ich finde, das ist jedem. Ich wollte zum Beispiel nie wissen, was ich geschenkt bekomme. Es gab Kinder, die haben die ganzen Schränke durchsucht und wollten wissen, was sie zu Weihnachten bekommen. Und ich dachte, nee, ich will mich wirklich überraschen lassen, damit ich mich auch entweder echt freue oder wie auch oft wahrhaftig bis auf die Knochen tiefst enttäuscht sein kann, falls es nicht das ist, was ich mir gewünscht habe.
Ja, aber ich bin genauso, weil sonst wärst du vorher schon enttäuscht gewesen.
Ja.
Und die Enttäuschung wäre ja dann nochmal gekommen.
Ja, aber mittlerweile denke ich mir, dann hätte man Hinweise geben können. Dann hätte man seinen Eltern Hinweise geben können. Aber schwierig, ne? Ohne zu wissen, was sie einem dann Falsches, ne? Also, wir hatten damals so da gab's diese Dada-Bahn. Das waren so Plastikdinger, so mit Loopings und so, wo man so Aufziehautos durchfahren lassen konnte. Und die habe ich mir gewünscht. Und die gab's damals nur, also das Original. Und meine Eltern haben gesagt, sie wären besonders schlau und haben dann von einer anderen Firma so einen riesigen Aufbau mit so einem Pappstadion, wie so eine Rennstrecke und so, ne? Und das war erstmal so wow. Und dann dachte ich, ja, aber wo ist das zum Aufziehen? Die müssen doch von alleine fahren. Und dann hatten die da so eine Rampe und da hat man dann diese Autos da draufgestellt und die dann so runterkullern lassen tatsächlich. Und dann sind die so eine halbe Runde gefahren auf dieser Rennstrecke und dann war's das. Und dann die Erwachsenen, dann bin ich weggegangen, habe mein Lego-Paket genommen und bin in mein Zimmer gegangen. Hier könnt ihr mit spielen.
Traurig, oder?
Ja, ein bisschen traurig auch, aber es war auch lustig im Nachhinein.
Ja.
Und mein Sohn hat zum Beispiel, ich habe ja das Schlaflied auf dieser CD ist dann ein Zwiegespräch zwischen Eltern und Kind. Und das Kind zum Beispiel, was da die erste Strophe mit mir singt, ist tatsächlich Ottos Cousine Millie, die in dem Buch Mimi heißt. Und das fand ich sehr schön. Und ich habe natürlich meinen Sohn gefragt, ob er auch Lust hätte mitzumachen. Weil das fände ich noch schöner gefunden, wenn auch die beiden Protagonisten, also die Paten für die Protagonisten sind, wenn die dann sagen würden, wenn die das mit mir singen würden, so. Quasi zu dritt, ne? Mal das Mädchen, mal der Junge und so. Und dann hat er aber auch ganz ehrlich gesagt, nee, Papa, hab keinen Bock. Wortlaut. keinen Bock.
Da kannst du auch nicht viel machen.
Traum zerplatzt. Oh. Nein, da kannst du nichts machen. Nein, aber ist, ich finde das toll. Ich finde diese Ehrlichkeit von Kindern so entwaffnend und so. Und wir haben jetzt so ein paar Lesungen gemacht mit Musik. Und dann habe ich mich am Anfang noch gar nicht, weil ich mich ja noch gar nicht auskenne in diesem so vor Kindern auftreten so richtig. Ne? Natürlich macht man Spaß mit den Kids, wenn die bei einem, wenn wir Grillfeste und so ein Geburtstage und so, aber so richtig. Und dann habe ich so beim ersten so, war ich noch so ein bisschen steif und habe so ein bisschen so meine Lieder halt gesungen. Und dann merkte ich irgendwann, ja, man kann ja mit denen auch ein bisschen Quatsch machen und so. Ne? Und dann finden die das total toll, sitzen ja eh da schon so mit aufgerissenen Augen und erwartungsvoll. Und dann singt man die Lieder und dann singen die dann schon mit und dann kennen die schon die Texte und dann ist das so, oh, das war so schön. Und deshalb müssen wir da auf jeden Fall nachlegen.
Ja, das ist super. Aber die Kleine ist auch total niedlich, finde ich. Ich habe das gesehen bei Insta. Das ist ja total süß.
Nein, die ist auch neulich in Hamburg bei einer Lesung, ist sie mit auf die Bühne gekommen. Dann. Das war nicht vorher geplant. Weil es ist so ein bisschen schwierig, dann zu sagen, sollen wir das so? Und dann hat sie aber selber dann so immer zu mir hochgeguckt und so. Und nicht aufgezeigt, aber so ein bisschen so immer so gewunken, dass meine Frau dann gesagt hat, du, ich glaube, die Mini möchte gerne mit auf die Bühne. Das ist auch krass, weil das ist ja auch mal, das muss man wollen. Absolut. Und auch irgendwie hinkriegen. Und sie hat das echt hingekriegt und wirklich dann das ganze Lied mitgesungen.
Ach schön.
Zuckersüß.
Finde ich richtig toll. Also fand ich sehr, sehr cool. Wobei ich mich dann auch wirklich gefragt habe, weil du bist ja so wahnsinnig vielfältig. Du hast Pop gemacht, du hast Dick Brave mit und hast dann was Rockiges gemacht. Dann schauspielerst du, dann schreibst du, dann machst du jetzt Revue und Show. Du hast so viele Talente. Wusstest du, dass du so viele hast? Oder kommen die einfach so beim Machen dazu? Also weißt du, was ich meine? Hast du immer schon gedacht, oh, das ist was ich will, oder hat sich das so entwickelt?
Ja, also ich wusste schon relativ früh, dass ich hoffe, also ich habe relativ früh gehofft, dass ich irgendwann mal dahin komme, wo ich jetzt bin, was sich ein bisschen komisch anhört, aber ich hatte immer sehr viel Respekt vor denen, die das gut machen. Und ich habe gedacht, so wenn ich so drauf bin, wie ich drauf war, auch zeitlang, also auch mit viel mehr Selbstzweifeln und was aber so eine typische Solo-Künstler-Krankheit ist und so. Ne? Man hat immer irgendwie Selbstzweifel. Man ist ein bisschen, man hat so einen leichten Masochismus, weil man sich trotz Lampenfieber immer wieder auf die Bühne stellt und so. Also ich glaube, da geht es auch ein bisschen immer um den Kampf mit einem selbst. Und ich habe mir schon als 5-, 6-, 7-Jähriger vorgestellt, so, oh ey, diese ganzen, so Peter Alexander, Dean Martin, Frank Sinatra, Elvis und keine Ahnung, diese ganzen Typen, die einfach da rausgehen, die Showtreppe runterlässig und so. Irgendwann möchte ich das mal mir gönnen oder möchte das können. So, und dann hat sich das natürlich über die Übung nach und nach, über die Jahre und so immer mehr ergeben, dass auch mal links und rechts des Weges, also so Schauspieler, ich will mich jetzt nicht Schauspieler nennen, aber ich glaube, wenn die Rolle passt und wenn ich mich da so ein bisschen reinfinden kann, dann würde ich mir das zutrauen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich neben Götz George gestellt hätte, um ne, irgendwie ein großes Drama zu spielen. So, dafür müsste ich mehr üben. Aber irgendwann haben wir mal so eine Art Marktforschung gemacht über mich. Und dann kam da dann war das so ganz schwierig für alle, weil dann versucht man wie bei so einem Produkt so einen Markenkern zu finden, so was ist der Markenkern bei Sascha, so, und das war dann ganz schwierig, weil dann so, und dann kamen wir irgendwann auf den Marken, dann nennen wir ihn doch einfach den 1000 Sascha. So, und weil ich das aber alles so gerne mache. Das heißt aber nicht immer, dass ich es gut mache, so, ne? Das ist irgendwie so, weil ich habe diesen Anspruch habe ich dann schon, dass es dann auch zumindest halbwegs anständig sein muss. Und deshalb habe ich mich ganz lange davor gescheut, so alleine so eine Show auf die Beine zu stellen. Also das mit Life in Swinging und dann auch Christmas Chaos mit Michel und Ray und so. Da hat man die Last so ein bisschen, die Last in Anführungsstrichen, aber so den Spaß auch geteilt und so. Und dann hat man sich gegenseitig immer so ein bisschen, wenn der eine mal einen schlechten Tag, dann hat der andere mal eingegriffen und so. So war das immer so ein homogenes Spiel und auch energetisch und so konnte man das gut verteilen. Und dann vor 20 Jahren ungefähr, als habe ich schon mal Thomas Hermanns gesagt, ich würde gerne mal sowas machen. Das wäre genau mein Ding. Große Showtreppe, Las Vegas, irgendwie Glitzersacko und so. Und dann sagt er, ja, klar, völlig klar, weil, also wirklich schönes Kompliment, wenn das einer kann, dann du. So, und ich dachte, oh, danke schön, aber ich fühle mich noch nicht bereit. Und dann sagt er, was meinst du? Ja, ich glaube, ich bin noch nicht ready. So, und er sagt, ja gut, okay, wenn du es irgendwann mal bist und ich noch da bin, dann sag Bescheid. Dann gehen wir das an. Und vor 5 Jahren habe ich Thomas angerufen und habe gesagt so, Thomas, ich glaube, ich bin ready. Ich würde das gerne machen. Dann kam natürlich das hier, das dazwischen, worüber man am liebsten nicht mehr reden möchte und so, und hat so ein paar Sachen auch natürlich verhunzt, so, ne, weil dann so Timings anders wurden und das alles ein bisschen, das war schon auf meinen 50. gemünzt alles, ne, und deshalb hätte eigentlich das Album letztes Jahr kommen sollen, die Show haben wir letztes Jahr noch hingekriegt, aber alles so ein bisschen anderes Timing. Ich wollte eigentlich erstmal so ein bisschen üben. Ich wollte erstmal so durch die Republik ziehen in so kleine Comedy-Theater und so, ne, so mit dem Pianisten dann vielleicht dieses Programm mal so ein bisschen so, ne, lebendig werden lassen. Dann haben wir es aber alles dann doch, zack, auf einmal große Bühne, Showtreppe, große Band, Tänzerin, Tänzer und so. Und dann habe ich mich da so reingefuchst und habe so Tanzunterricht genommen und das war, und dann merkte ich so nach und nach, Mensch, das ist es. Ah, da hat jemand Spaß.
Hier wird gejubelt im Hintergrund.
Ist schon Wochenende bei euch, ne?
Die Showtreppe, weißt du, die für die, ja, Showtreppe. Genau.
Das ist wirklich, und das ist so, ah, ich habe, glaube ich, ich habe mich noch nie so angekommen, also so, was heißt angekommen, das klingt immer so, als wäre es jetzt vorbei, aber das ist so, ich hatte vor meinem ersten Auftritt letztes Jahr, weil wir die Show haben wir ja schon mal gespielt letztes Jahr, fast 30 Termine und das war echt, das war grandios. Und da ist so eine LED-Wand, ne? Die geht dann, da stehe ich dahinter und die geht dann auf, so pff, und dann so. Und ich stand und da lief die Ouvertüre. Ich meine, sorry, ich habe eine eigene Ouvertüre. Das ist so nennt man das Intro, ne? Bei so Shows.
Na klar.
Aber na, Opa. Das ist eine Ouvertüre. So, und ich so stehe dahinter und bin so, ja, und dann geht das so los. Und dann merke ich plötzlich so. Kriege ich so eine kleine mittelschwere Panikattacke, weil ich dann weil ich so im Tunnel war der Vorbereitung, dass ich dachte, habe gar nicht mitgekriegt, irgendwas anzuzweifeln, so, ne? Das war gar nicht so, und dann stehe ich da in diesem Moment und habe wieder so ein Lampenfieber wie vor 30 Jahren das letzte Mal und denk so, was ist denn jetzt los? Oh shit, oh, gleich geht das Ding auf. Hoffentlich kriege ich das hin. Da sind jetzt echte Leute, da sitzt jetzt wirkliches Publikum und so, und hoffentlich lachen die über meine Gags und so weiter und so fort, weil so viel Stand-up ist zu viel gesagt, aber so viel Redeanteil hatte ich bei noch nie, so, ne? Und das ist ungefähr 50-50. Ich erzähle ja aus meinem Leben und beleg das dann anhand von Musik. Und dann stehe ich hinter dieser Tür und dann geht die und war kurz vor Abbruch, ne? So, und dachte, nein, ich kann so, und dann geht die Tür auf, pff, diese LED, und dann steht da, dann das glitzert alles, da ist links und rechts sitzt die Band, da ist die Showtreppe, dahinter der Showtreppe das Publikum, was schon steht und klatscht, und ich stelle mich da raus, als hätte ich nie was anderes gemacht, und denkst so, yes, nein, was soll denn, das ist meins, das ist meine Show. Ich gehe jetzt da runter und mir kann ja nichts passieren. So, und dann hatte ich zum ersten Mal diese Lockerheit, von der ich immer geträumt habe, sie zu haben, dass ich keine Angst vor Versagen oder Fehlern habe oder so, sondern einfach sage, so, was passiert, es ist meine Show. Ich habe es in der Hand, dann wieder zu drehen und irgendwie rumzukriegen. Und selbst wenn nicht, ich kann mich ja auch entschuldigen. Ich habe ja alle Mittel, ich habe ja alles da. Und das war so ein richtiger erhellender Moment, in der Sekunde, wo quasi das Licht angeht. Und seitdem bin ich sicher, dass ich das, also ich muss das nicht, ne, man, wie gesagt, 1000 Sascha, das kann auch sein, dass ich noch ein paar andere Sachen mache, aber das ist auf jeden Fall etwas, was mich bis an mein Show-Lebensende begleiten wird.
Ich finde das so mega mutig, weil du hast es eben schon gesagt, als wir sind ja ähnlich alt, als wir aufgewachsen sind, da hatte man solche Bilder, Harald Junke, Peter Alexander, also es gab so Typen, die waren Entertainer.
Ja, genau.
So. Und ich finde, heute gibt es wenige. Robbie Williams war das mal noch eine Zeit lang, der hat das auch gemacht so. Und ich finde, jetzt im Moment ist das aber, es sind andere Dinge da, aber diese klassischere Art des Entertainment oder des Entertainers, wie man das so im Kopf hat, wenn man die Alten noch kennt, die gibt es ja nicht. Deshalb finde ich das so mutig, das zu machen und so durchzuziehen und das wirklich auch grandios. Ich habe mir die Show leider nicht angeguckt, aber ich habe mir die CD angehört, wo ja schon relativ viel drauf ist. Und das auch so nah an dich rankommen zu lassen, weil das ist ja wirklich dein Leben. Also du erzählst ja wirklich von Dingen in deinem Leben.
Ja, und das ist relativ, danke für den Applaus.
Habe ich bestellt.
Ja, ich erzähle aus meinem Leben und da hat mir natürlich auch das Schreiben der Autobiografie geholfen, oder das hat sich gegenseitig befruchtet, weil es ungefähr die Idee der Show gab es schon länger. Die Idee der Biografie kam dann dazu und das kam alles so in Richtung 50. Geburtstag und so, und da ist immer erstmal so ein bisschen so, weiß ich auch nicht, so, ne? Und das ist jetzt nicht so, ich muss ganz ehrlich sagen, es geht gar nicht um 50, 51, 53, 48, es ist einfach so die Zeit, wo man denkt so, Weiß ich auch nicht. Das ist nicht, muss vielleicht nicht sein oder ne, finde ich jetzt gar nicht so gut, wie andere das irgendwie gut finden oder so. Oder sich einreden, gut zu finden. Und dann habe ich gedacht, ich muss da irgendwie andersrum rangehen. Ich mache das einfach dann fett.
Super.
So, und habe gedacht, so, dann mache ich jetzt richtig, dann mache ich, feiere ich ganz bescheiden meinen 50. Geburtstag ein ganzes Jahr lang mit einem Buch, mit einer Show und einem dazugehörigen Album. Das leider jetzt, es kommt auch wieder durch, ne, verschiedene widrige Zustände, Umstände, aber es ist da und ich bin sehr stolz drauf und ich bin auch sehr happy darüber, dass ich mich auch da durchgesetzt habe und gesagt habe, nee, es ist noch nicht fertig, deshalb, so, und das ist nicht leicht. So eine Entscheidung ist nicht leicht zu sagen, so sorry, es dauert doch noch ein bisschen. Und aber ich merkte, es ist noch nicht fertig. Und jetzt habe ich da noch 5 mehr Songs drauf, als eigentlich drauf gewesen wären und so. Und ich finde, jetzt ist es so rund, jetzt macht das so, jetzt macht das für mich Sinn. Und ja, das ist für mich die Erfüllung eines Lebenstraums. Also dieses von, ich erinnere mich an den kleinen Jungen, der mit seiner Oma vor dem Fernseher saß und Coolen Kampf und Peter Alexander und Rudi Carrell gucken durfte, die so alle irgendwie so immer irgendwie alles gemacht haben. Showtreppe, die haben ein bisschen moderiert, die haben ein bisschen Sketche gespielt. Ich meine Live-Sketche. Da haben die im Studio noch, haben die so Kästen dann gehabt, wo die dann entweder einen Metzger oder einen Bäcker oder einen Café reingebaut haben und haben die Live-Sketche gespielt. Ich meine, das ist doch echt, das fehlt mir wirklich, weil das finde ich saulustig. Und dann haben sie aber wieder ein Liedchen gesungen mit irgendwem, dann kam Katharina Valente und dann haben sie so, das war so immer alles so, wow, und das hat mich so begeistert. Und jetzt ist die Live-Show ist natürlich so ein, auch so ein kleiner Teil dessen, oder ein Teil dessen, wo es mich auch so hinzieht. Ich würde das natürlich gerne auch mal im TV machen und noch mal so einen Abend machen, wo sowas alles passiert und so, ne?
Ich glaube, Wetten, das wäre zu vergeben.
Wetten, das ist, obwohl ich glaube, der Tommy, der sagt das immer nur. Das ist so wie die Rolling Stones. Thomas Gottschalk ist so wie die Rolling Stones. Ich nehme jetzt mal eine Abschiedstour und das war's jetzt und so. Und dann irgendwie, ach komm, ich kann's.
Einer geht noch.
Und ich finde zum Beispiel, dass der Giovanni macht das zum Beispiel ziemlich cool. Das ist diese Show eigentlich, ne? Das ist irgendwie, das ist Tanzen, das ist Singen, das sind Gäste und so. Und das finde ich, bin ich froh darüber, dass jemand mit so einer Show so einen großen Erfolg haben kann. Weil das war eine lange Zeit, war das nicht so. Da genau. War das nicht angesagt und so. Oder ne? Es war sehr so in eine Richtung und so. Und das finde ich ganz, ganz großartig.
Sehr, sehr schön. Ich habe mir überlegt, wenn du da, du gehst da raus mit dieser Show, mit den Songs und wie gesagt ja auch mit Geschichten zwischendrin über dein Leben und wie alles wohin gekommen ist und so. Und ist es denn so, dass die Leute immer so reagiert haben oder meistens so, wie du dir das vorgestellt hast? Weil ich stelle mir vor, man macht so eine Show und dann denkt man sich, ah ja, das ist ganz lustig. Und dann erzähle ich die Nummer, die war gut oder so. Und dann trägt man das vor und an der Stelle lacht aber gar keiner. Dafür finden die Leute irgendwas anderes, brüllen komisch, an was du gar nicht gedacht hast. Gab es sowas?
Wenn es das gegeben hätte, also es ist natürlich auch so ein bisschen so eine Entwicklung. Da steht was aufgeschrieben so, ne? Und Thomas hat sich da irgendwie so ein paar Gags überlegt und so. Ich habe die dann zu meinen gemacht, die dann so schon während ich das erste Mal performt habe, quasi schon in meinen Wortlaut und so gelegt, damit es nicht wie abgelesen klingt oder so. Und nur dann, und da sind schon auch ein paar Dreher entstanden. Die hat Thomas dann mit reingenommen, der war dann auch dabei, hat sich das aufgeschrieben und so, da sind ein paar Dreher passiert. Weil ich in dem Moment gedacht habe, wenn ich das jetzt mache, ist das lustiger. So, aber dann haben wir nicht mehr viel dran ändern müssen. Also heißt es, dass es eigentlich schon von Anfang an relativ gut war und an den richtigen Stellen. Und da ist natürlich ein Profi wie Thomas, der weiß natürlich so ungefähr, ne, wie das zu laufen hat und so. Und dann noch mit meinem aus dem Stegreif irgendwie Improvisation noch irgendwie dann zum festen Programmpunkt gemacht. Eher so, dass man gemerkt hat, so irgendwann war ich mal, die Show dauert so, das ist so, sollte eigentlich eine Stunde 15, Teil 1, dann gibt's eine Pause und dann nochmal so, dass man so auf 2,5 Stunden kommt und so, irgendwann war ich bei fast 3,5 Stunden Netto-Spielzeit. Oh. Und ich dachte dann irgendwann, meinte, vielleicht mache ich auch hier und da mal wieder, kürze ich mal was. Weil ich habe natürlich erstmal auch ein bisschen rausgefallen. Wenn man erstmal drin ist, ne, in diesem Ding und merkt so, ach, das wird angenommen. Ah, ich kann jetzt auch noch, jetzt kann ich noch eine Anekdote erzählen. Jetzt kann ich noch einen Schwank aus meiner Jugend und noch die Geschichte vom Papst und Whitney Houston und so, ne? Und dann ist natürlich irgendwann, ist dann natürlich auch, glaube ich, dann, also die meisten haben gesagt, obwohl es so lange war, Schade, dass schon vorbei ist oder die Zeit ist verflogen. So, und das ist das größte Kompliment, was man bekommen kann.
Total, auf jeden Fall. Ich würde gerne über ein paar Songs noch sprechen. Also ich finde ja total schön, dass Just Give Me a Reason drauf ist. Ich finde es sehr schade, dass es nicht mit Pink ist, aber es ist trotzdem schön, weil es ist Barbara Schöneberger. Also das ist ja toll. Aber gab es einen Moment, wo du gedacht hast, Pink wäre geil?
Ich rufe die an. Es war klar, dass es weil es ihr Duett mit, und ich vergesse mal leider seinen Namen, mit dem eigentlich Songwriter, auch Co-Writer dieses Songs ist und so. Und das finde ich halt so, fand ich so einen geilen Move, dass sie quasi einen unbekannten Künstler, der das eigentlich nur das Demo irgendwann mal eingesungen hat und so. Und dann irgendwann haben die natürlich auch alle überlegt, mit wem macht sie das Duett, mit wem macht sie den Song. Und sie hat dann gesagt, nee, mit dem, der es geschrieben hat. So, und das fand ich cool. Sauguter Move, so, ne? Und das ist natürlich dann deren Moment mit diesem Song. So, und natürlich habe ich irgendwann mal auch gedacht, so, rufe ich die doch einfach an, rufe ich Alicia an, ne, sollte mich vielleicht noch kennen von damals, habe ja auf ihrer Hochzeit gespielt. Das ist immer so ein Ding, das ist so wie in Hollywood dann sagen, so, ja, ich war mal in dem gleichen Studio wie Arnold Schwarzenegger. Nein, aber in dem Fall war es ja wirklich so, dass wir eine Zeit lang zumindest, ne, war das ganz sweet. Und jetzt ist aber schon wirklich viel Zeit vergangen und so. Und für mich war so, wer ist denn, für mich kam Barbara als erstes, poppte als erstes auf. So, das war so, der Song, wie er jetzt ist, also ich habe ja immer so ein paar Referenzen. Ich habe dann, wenn man so Songs ummodelt, dann hat man natürlich automatisch immer Referenzen im Kopf. So wie, in welche Richtung geht das und so. Und entweder ich habe es gefühlt, also ich habe ein Gefühl nachgestellt, wie zum Beispiel bei Alive. Da habe ich gedacht, so wie macht man Pearl Jam Song, wo es um so ein hartes Thema geht, wie macht man den so, dass man ihn nicht veralbert, indem man einen schnöden Swing draus macht. Das geht nicht, man kann jetzt da keine Happy-Go-Lucky-Nummer draus machen. Wie behält man dieses anstrengende Thema und wichtige Thema, wie behält man das so aufrecht, ohne auch den Song zu sehr dann zu verändern und so. Und habe ich mir vorgestellt, wie ist es um 4 Uhr nachts in einer Bar in Las Vegas? Wer hängt da noch rum? Das sind manchmal gescheiterte Existenzen, bla 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 und so, ne? Und dann, oder die Gastro-Leute, die auch noch ihren letzten Drink nehmen, gemischt mit dem Typen, der schon nicht mehr stehen kann eigentlich und so. So, und dann ist da so ein Trio, was noch spielt. So die letzten zwei Songs und der vorletzte ist Alive. So, wie klingt das so, ne? Und bei Pink zum Beispiel, bei dem Pink-Song habe ich gedacht so, oh, wäre das schön, wenn wir den so Something Stupid-mäßig so als Duett zu Frank und Nancy Sinatra, Something Stupid, irgendwann auch Nicole Kidman und Robbie Williams, wenn wir das so kreieren können damit. Und dann als das dann passiert ist, habe ich gedacht, mit wem kann ich das singen? Und dann kam Barbara Schöneberger. Warum Barbara Schöneberger? Weil sie, finde ich, die großartige Entertainerin ist, die passt dazu, die passt zu Las Vegas, Show, Glitzerfummel, eine Treppe und die kann das alles. Und singen kann sie auch noch. Fand ich auch, und Humor hat sie natürlich auch. Und deshalb war das klar. Und ich bin auch sehr froh, dass sie nicht lange überlegt hat. Nein, sie hat eigentlich sofort zugesagt, aber musste halt auch, die hat auch einen ziemlich engen Terminplan. Da mussten wir echt gucken, dass wir einen Tag finden, wo wir zusammen im Studio sein können. Aber es hat geklappt.
Und es ist sehr, sehr schön geworden. Es ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Mein Favorite auf dem, also auf dem Album, ich meine, das ist natürlich schwierig zu sagen, weil es sind ja zum Teil Coverversionen, zum Teil neue Sachen, aber alle in diesem Gewand. Aber ich liebe Cry Baby. Ray hat den Song geschrieben, habe ich im Nachhinein dann erst gelesen. Und ich finde den wirklich toll. Ich liebe diesen Chorus. Ich finde diese Mädels total geil. Sag mal was zu dem Song.
Ja, der Song. Den hatte mir Ray irgendwann mal geschickt, also die Idee zu dem Song, hat mir Ray mal geschickt, als er selber aus Songwritings für sein Album rauskam oder drinnen, mittendrin war oder so und sagte so, ey, der ist mir heute eingefallen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, der steht dir besser als mir.
Cool.
So, und dann habe ich gesagt, ja, danke und super geiler Song. Und dann war der aber eine Zeit lang so, weil ich halt an ganz anderen Sachen gearbeitet habe für dieses Album, war der erstmal nicht aktuell für mich. Ich dachte, der kommt irgendwann vielleicht mal zum Tragen, wenn wieder ein normales Sascha-Album rauskommt oder so. Und dann habe ich Ray irgendwann gefragt, ob er Lust hätte, mit mir ein Duett zu singen. Und ich habe ein paar Covers drauf und Dings oder auch eigene und so. Und dann kannst du ja mal gucken, ob dir irgendwas gefällt und so. Und dann hat er so als Response war dann irgendwie, wie wär's denn, wenn wir Crybaby machen? Und habe ich gesagt, Riesenidee. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her. Und dann war er aber selber gerade komplett in den Aufnahmen für sein Album. Und dann haben wir es wirklich nicht geschafft, in einem Monat irgendeinen Slot zu finden, wo wir zusammen das hätten machen können. Und das war so ein bisschen Prämisse, dass wir zusammen machen, nicht irgendeine eine da, der andere da. Und dann haben wir es echt nicht hingekriegt. Und dann habe ich gesagt, ich finde den Song aber so stark, ich würde den gerne auf dem einen, weil der auch passt. Also für mich ist ja Las Vegas, ist ja auch Tom Jones. Und ich finde, das ist so ein bisschen, das ist die soulige Abteilung. Ne? Und so ein bisschen dieses Drama-Soul, was so Tom Jones so hatte und so. Und für mich ist Tom Jones ja Las Vegas ja Elvis, Tom Jones, Barbara Streisand, Burt Bacharach, Celine Dion, so große Geste, auch Robbie Williams und so. Ich finde, und das habe ich alles versucht, in so kleinen Bereichen immer so anzufassen. So, und bei Crybaby ist es so dieser soulige Part. Und dann habe ich den dann ich wollte ihn unbedingt machen, deshalb habe ich ihn dann auch alleine gemacht. Vielleicht gibt's ja irgendwann mal live eine Duett-Version.
Ist bestimmt auch sehr cool, aber ich mag den sehr, wirklich. Ich finde, das ist so ein, ja, wie du sagst, das ist so eine Soul, so eine tiefe, soulige, schöne Nummer, sehr, sehr schöne Nummer. Was auffällt ist, dass also sind ja unterschiedliche Songs, wie gesagt, drauf, so, da, es geht dein Leben durch, aber es ist kein deutscher Song dabei. Es ist nichts von Schlüsselkind dabei.
Ja, das ist natürlich, es war nicht von Anfang an ausgeschlossen, sondern es hat sich dann so ein bisschen so entwickelt, aber relativ schnell war klar und ich habe mich da auch wirklich beraten lassen, auch ich habe mich mit meinem ganzen Team beraten und so, weil das war jetzt so, macht man jetzt, also wie anteilig ist, ne, das so, und dann muss man ja so ein bisschen, also es sind irgendwie 5, 6 Songs aus Saschas Songs drauf aus der Vergangenheit, so Hits, die man kennt, If You Believe, I Feel Lonely, This Is My Time und so und We Can Leave the World und dann dachte ich, die sind schon mal alle Englisch. So, dann habe ich die ganzen Coversongs so, ne? Ich Kind der 80er und so und dann ist da Rick Astley, Whitney Houston und so und das ist auch alles Englisch. So, und dann gibt's noch neue Songs. Die neuen Songs waren dann auch alle Englisch. So, und dann habe ich gedacht, so, es kommt jetzt so ein bisschen komisch, ich weiß, es hätte auch funktionieren können, aber ich hätte es ein bisschen komisch gefunden, wenn jetzt auf einem Las Vegas inspirierten Album jetzt dann krampfhaft 2 deutsche Nummern mit reingenommen werden würden. Ich habe mir dann überlegt, dass ich das Schlüsselkind-Album vielleicht einfach nochmal mit ein paar neuen Ideen oder so dann nochmal zeige, weil ich ich habe das jetzt mal wieder gehört und habe echt gedacht, also ich kann das ja mit Abstand, ich kann ja wirklich mich selber als Produkt sehen. Es ist krass. Ich kann auch mit Leuten über mich reden, die dann sagen, na, das finde ich jetzt scheiße oder so, ne? Oder das so, und ich kann das dann, weil ich dann sage, ja, aber so, ich kann so raustreten und dann bin ich dann hoffentlich auch uneitel genug, um mich eben nicht beleidigen zu lassen. Aber ich fand Schlüsselkind ist ein tolles Album. Das ist ein richtig toll. Also ich kann das so sehen, als würde ich Johannes Oerding hören.
Okay.
Und ich habe, bevor ich Schlüsselkind gemacht habe, haben wir damals drüber gesprochen, habe ich zum Beispiel auch Johannes Oerdings Album, damals aktuelles Album gehört und ich dachte, oh, das ist geil. Das ist super. Und so kann ich jetzt auch Schlüsselkind sehen und denken so einfach so, wenn ich das jetzt einfach hören würde und es wäre ein anderer Künstler, Interpret, der es so ähnlich machen würde, dann würde ich sagen, boah, was für ein tolles deutsches Album. Das nicht, weil ich mich so geil finde, sondern einfach, weil ich das so mit Abstand so sehen kann.
Aber das ist doch schön, dass man das kann und dass man nicht denkt, ah nee, das hätte ich doch nochmal anders machen können. Weil das haben ja auch oft Künstler im Nachhinein.
Das kann man immer, nach ein paar Jahren will man immer irgendwas noch anders machen. So. Das ist aber, da wäre es nicht viel.
Das ist doch sehr cool. Das heißt, dass du irgendwann noch mal was Deutsches machst, ist nicht ausgeschlossen.
Nee, das ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Ich habe ja jetzt auch das ganze Kinderalbum, ist ja auch auf Deutsch und so. Also das ist mir es muss aber, die Zeit muss stimmen. Das ist jetzt, ich finde, für mich ist das jetzt die Zeit für Unterhaltung. Das ist jetzt die Zeit für Entertainment. Und wenn ich mal Bock habe, wieder sehr ans Eingemachte zu gehen und mal wieder ein bisschen Seelenstriptease und erzählen, weil ich habe jetzt auf Schlüsselkind schon viel erzählt. Ja. So, und da muss ich erstmal wieder was ansammeln. Da gibt's natürlich jetzt auch irgendwann, die Ehe, mein Sohn und so. Da gibt's natürlich neue Themen, aber es sind irgendwie noch nicht genug, dass ich sage, das reicht jetzt für ein ganzes Album. So, und aber ich würde das niemals ausschließen, weil ich würde auch nie ausschließen, mal irgendwann ein italienisches Album zu machen oder so. Aber warum jetzt gerade? Also ich, vielleicht, wenn ich irgendwann in Italien lebe, dann und auf meinem Weinberg sitze und dann irgendwie mit einem Glas Rotwein in der Hand im Studio, dann sage Bella.
Das klingt sehr gut. Da kann ich sehr andocken. Ich habe ja was für dich vorbereitet. Also nicht ich habe was für dich, das stimmt nicht. Aber unser Morningshowmann Jens, der macht Folgendes. Der hat eine Rubrik, in der er die Message von Songs den Leuten näher bringen möchte. Und zwar im Dialekt. Und das hat er mit Rooftop gemacht. Und ich würde dir das gerne vorspielen und mal hören, wie du das findest.
Der Radio Regenbogen Hit Bubbler. Das ist die Message zu Rooftop vom Sascha.
Was sagt der alte Spruch? Meinungen sind die Bauchnabel oder Nasenspitze. Jeder hat ein eigene. Warum also ständig drum schere, was die Leute sagen? Oder wie es auch heißt, der liebe Gott weiß alles, die Nachbarn wissen mehr. In dem Lied geht's dir drum, dass du soll darfst, wie du willst, machen darfst, auf was du Lust hast und sagen darfst, was da im Kopf rumgeht. Die Leute wären sowieso babble, wie sie wollen. Alla, drauf geknibbelt, was gebabbelt wird. Mach einfach dein Ding. Aber wenn mit dir selber nicht im Reune bist oder Hilfe brauchst, auch nicht schlimm. Kriegen wir hin. Fort mit der Zweifel. Platz von der Dächer. Jetzt geht's ab. Klopp mal bei deiner Seele an. Und hör noch, was da wirklich gut tut.
Wir lieben Musik. Radio Regenbogen.
Was mich jetzt, ist sehr lustig, was mich jetzt extrem irritiert, ist, dass ich fast alles verstanden habe.
Na guck.
Das heißt, man ist doch schon ein bisschen rumgekommen, so, ne? Also, man muss natürlich ein bisschen abstrakt denken können, aber das ist schön. Aber es hat ja nicht Unrecht. Das ist ja eh immer so ein bisschen so ein Mantra von mir gewesen. Wahrscheinlich eben wegen auch bestimmter Selbstzweifel, die man hatte, dass man sich selbst immer wieder davon überzeugen muss, man selbst zu sein. Und gerade auch in diesem Business, in diesem Show-Business, wo man halt auch wo viel Fassade auch oft ist, weil man natürlich nicht den Leuten, es geht uns Entertainern ja darum, den Menschen eine gute Zeit zu bescheren. Das ist unser Beruf. Wir sind die Clowns, wir sind die Artisten, wir sind die Sänger und Sängerinnen und wir machen die Show. Und damit sich Menschen mal für ein paar Stunden aus dem Alltag wegbewegen können und einfach mal nicht an den Shit denken, der drumherum herrscht und so. Und wenn man das macht, muss man sich ja selber auch manchmal wieder gerade rücken und so und dafür ist das halt gedacht. Also deshalb habe ich relativ häufig so Lieder gemacht, wo man sagt so, hey, ist es, du bist cool oder so sei wer du bist oder ne, so dann ist das Leben schöner.
Aber das ist doch auch wichtig. Ich finde das immer so wichtig. Ich finde, Unterhaltung wird ja oft so ein bisschen, naja, ne, also es ist ja bei uns im Radio nicht anders so. Und ich finde es auch wichtig, das zu unterscheiden. Also ich sag immer, wenn wir uns junge Leute kommen, sag ich immer, wenn du einen Fehler machst, dann stirbt keiner, weil wir unterhalten Menschen und davon stirbt keiner. Aber nichtsdestotrotz haben wir doch einen ganz wichtigen Part,
ja,
die Leute aus dem ganzen Scheiß, der sonst so da ist, einfach mal rauszunehmen. Und das ist doch genau das Gleiche eigentlich.
Ja, das ist ein toller, also man muss dazu sagen, das ist ein toller Beruf, weil man bekommt ja auch so viel zurück. Also es ist ja dann, ich glaube ja so an so Energien, das ist ja nicht besonders esoterisch und einfach eine wahre, pure Energie. So. Und Energie ist in jedem, ist in allem und so. Und wenn in einem Raum dann bei so einem Konzert oder bei so einer Show da Menschen sitzen, die gebannt sind, gespannt sind, lachen, weinen, Emotionen zeigen, klatschen, tanzen und so, dann kriegt man ja auch ganz viel zurück. Und das ist dann so ein Austausch, der so, und dann, das finde ich irgendwie so, und das geht natürlich im ganzen Leben so. Und dann muss man sich vielleicht manchmal von so ein paar Energiesaugern vielleicht verabschieden, weil man merkt, die tun einem nicht gut. Und das hat gar nichts mit der Qualität des Menschen zu tun an sich oder dass er das, ne, so, sondern dass das nicht passt. So, dass das ein Gefälle gibt und so. Ob das jetzt in Beziehung ist, das hat ja auch schon der ein oder andere erlebt, aber auch in Freundschaften oder so, dass es manchmal einfach so ist, dass man dann merkt, so, nee, das ist nicht mehr, das füllt sich nicht mehr gegenseitig auf, sondern da ist nur eine Seite, die so, und das ist so Einbahnstraßen und so. Da muss man sich irgendwie, glaube ich, dann ein bisschen raus, muss man sich manchmal auch verabschieden, was okay ist, wenn's cool ist, so.
Absolut. Ich glaube, die fünf im Leben kommt, bringt einen genau dahin, dass man das immer mehr erkennt, finde ich, was man nicht, was einem nicht gut tut.
So. Ja, das ist aber dann das, ne, das ist ein Prozess. Das ist ja genau. Nicht so, dass es auf einmal so Klick macht und man sagt so, oh, jetzt weiß ich, was ich will und was nicht. Sondern es ist ja wirklich ein Prozess, dass man irgendwann anfängt, auch mal Nein zu sagen und so, was mir immer sehr schwer gefallen ist, weil ich eben so dankbar bin, weil, also ich kann mich so bierdeckelpsychologisch schon ganz gut selbst therapieren. Aber so, wo ich weiß, woher es kommt, so, ne, das ist ja klar, Scheidungskind, Verlustängste und so, und dann ist man natürlich so, und dann ist man dankbar, weil man aus der Armut kommt, ist man dankbar für alles, was so, und ist demütig und so, und vergisst dann manchmal an bestimmten Stellen, wo es auch nicht nötig ist, Ja zu sagen, Nein zu sagen. Und das ist ein Prozess, den ich seit 30 Jahren durchmache und jetzt wirklich an dem Punkt bin, und das hat vor allen Dingen aber mit der Lebenszeit zu tun, gar nicht mit dem Alter, wo ich sage, so jetzt bin ich, glaube ich, da und auch noch immer nicht ganz, wo ich sage, bitte, so gut es geht, das hat mir mein Freund empfohlen, der ein bisschen älter ist als ich, der schon vor 15 Jahren oder 20 Jahren gesagt hat, so ich versuche mir jetzt in meinem Leben, pardon my French, eine arschlochfreie Zone aufzubauen. Und das gelingt natürlich nicht immer, aber man kann das, glaube ich, versuchen. Man kann versuchen, nur die Menschen zuzulassen, zu denen man auch einen guten Zugang hat und die einem auch nichts Böses wollen und so.
Das sollte man tun, weil ich glaube auch, dass alles andere zu viel Kraft kostet, die man besser an anderer Stelle gebraucht.
Ja, die man braucht, um seine echten Freunde zu supporten in bestimmten Momenten oder seine Family.
Total. Und es ist ja auch gar nicht einfach, dafür immer Zeit zu... Also, ne, das ist ja auch...
Im Moment bin ich ein grauenhafter Freund. Ich bin gerade ein grauenhafter Freund, weil ich keine Zeit habe. Das Gute ist, wie auf meinem Album Schlüsselkind, immer wie immer Freunde, die nehmen einem das nicht krumm. So, und die wissen, dass das so ist. Die sehen mich ja da draußen und so, ne? Wissen dann so, nee, der kommt schon wieder. Nur jetzt gerade geht's nicht so. Und ich ärgere mich nicht wirklich, doch, ich ärgere mich schon. Ich ärgere mich manchmal über mich selber, dass ich dann einfach auch zu kaputt bin, um dann wirklich irgendeinen Kontakt zu pflegen oder so. Aber wie gesagt, diese Freunde, die ich da habe und die ich meine Freunde nenne, die wissen das, die verstehen mich, weil sie es entweder genauso handhaben und weil sie im gleichen Umfeld sind oder so, oder eben weil sie mich schon so lange kennen, dass sie das wissen, dass das in Phasen dann läuft.
Bist du noch Bundesliga-mäßig, weil du bist ja immer Dortmund-Fan?
Ich bin seit meiner Kindheit Dortmund-Fan, das wird sich auch nicht mehr ändern, aber ich habe tatsächlich so durch die Corona-Zeit so ein bisschen die Lust am Fußballgucken verloren. Und das muss ich mir wieder neu erarbeiten. Also klar, man war nicht im Stadion. Ich habe ja die Nationalhymne bei der Saisoneröffnung gesungen, zwar in der Allianz Arena, aber weil halt da das erste Spiel war, so, und da wird halt die Nationalhymne gesungen. Und dann war das Spiel Bayern gegen Schalke. Und ich stand da, und das ist ja eine große Ehre, und ne, das ist dann so, und dann stehe ich da alleine in diesem Stadion. Und das war seltsam. Das ist natürlich so ein Moment, den vergisst man nie, ne? Deshalb auch ein bisschen mit so einem halben grünen Haken auf die Habenseite. Aber es wäre schon schön gewesen, vor einem ausverkauften 60.000, 80.000 Leute Publikum zu stehen und die Nationalhymne nicht zu verkacken. In meinem Kopf, sorry, Sarah. In meinem Kopf war immer, sing nicht Brü singen. und dann hätte ich es wahrscheinlich gemacht, weil man sich das natürlich, das ist das Dümmste, was man machen kann. Und dann stand ich da und dann haben meine Frau und ich dann dieses Spiel auch alleine im Stadion geguckt. Und das war so weird und das war so leer, das war wie so ein Training sehen oder so, ne? Also es war, keine Ahnung, dann habe ich ganz aus diese Geisterspiele dann im Fernsehen und das hat mir überhaupt nicht gefallen, obwohl die Spiele ja nicht schlechter wurden oder so. Aber es tut mir auch so leid, aber dann war ich so ein bisschen raus aus dem Game. Und jetzt so langsam wieder, ne, so gucke ich wieder mehr, interessiere mich wieder mehr und so und bin dann hoffentlich jetzt so irgendwann auch wieder mal im Stadion in Dortmund und gucken wir mal wieder ein Spiel live an. Ich glaube, dann kommt auch der Bock wieder.
Ich bin tatsächlich, ich hatte früher auch immer Dauerkarten und so und ich habe viel Fußball geguckt, aber ich merke in den letzten Jahren, ich habe nicht mehr so viel Bock, ich finde dieses System mittlerweile alles so schwierig. Weißt du, so dieses, ich finde das so, die verdienen so viel Kohle, der DFB baut nur Scheiße. Nein, also, aber ich finde das so schade, weil das hat mir tatsächlich diesen Sport an sich so ein bisschen vermiest in den letzten Jahren. Weil mich das so nervt, was da so im Hintergrund abgeht.
Ja, das ist so ein bisschen, ich glaube, da muss man drüber weg. Das, weil sonst macht es auch keinen. Also wenn es dann, wenn man sagt, ich möchte das nicht mehr, eben aus den Gründen so, dann ist das völlig nachvollziehbar und auch okay. Wenn man aber sagt, ich möchte aber eigentlich Fußball gucken, dann muss man sich, glaube ich, weil das ist schon immer so. Also das macht es nicht besser. So, es wird natürlich auch immer schlimmer. So, und das macht es noch auch wieder schlimmer, ne? Wenn man dann damit auch ein Problem hat und so. Aber dann ist so. Ja, da muss man sich vielleicht was Neues suchen. Die am schnellsten wachsendste Sportart der Welt ist Padel-Tennis.
Echt?
Ja.
Ich weiß, was es ist, aber ich habe noch nie ein Spiel gesehen.
Ich habe das vor 20 Jahren das erste Mal in Los Angeles am Strand gesehen, dass es das erste Mal auf Amerika-Promo war und dann waren in Venice Beach und dann waren da so Plätze. Und ich habe gedacht, was ist das denn? Kindertennis? Nee, da waren Erwachsene, die so mit so kleinen Schlägern auf einem kleinen Feld gespielt haben. Ich dachte so, okay, das machen die, weil die nicht so viel Platz haben. In Amerika, da ist ja kein Platz.
Gut.
So, und nee, und das fand ich aber super interessant, weil ich dachte, ach cool, das kann man hier sicher sogar in den Hinterhof basteln oder so, ne? Und wir haben ja als Kinder auch immer, wir hatten ja keine Kohle und da haben wir immer aus Kartoffelsäcken so Netze gebastelt und dann mit so Soft-Tennis-Schlägern auf der Straße mit Kreide ein Feld eingezeichnet und da gespielt. Und deshalb fand ich das so cool. Und jetzt habe ich mir so einen Schläger gekauft, habe noch nicht gespielt, aber einen Schläger gekauft habe ich schon natürlich. Ich das immer mache, seitdem ich Geld verdiene, so, weil früher habe ich ja, da musste ich gucken, so musste ich zusehen und dann ist natürlich das erste, was ich mache, ist mir die Gear kaufen, also das Zeug, auch wenn ich es noch nie gemacht habe. Was, wir fahren zum Wakeboarden, ich brauche erstmal ein Brett. So, ich habe das noch nie gemacht. Wieso nicht ein Leihbrett? Wieso nicht erstmal gucken, ob es funktioniert? Ich brauche erstmal ein Brett. Skifahren jetzt. Ich snowboarden. Ich war Snowboarder 25 Jahre, jetzt will ich Skifahren. Okay, ich brauche erstmal eine Ausrüstung.
So. Und dann fahren wir in 3 Jahren vielleicht in die Berge.
Genau. Golf war das Gleiche. Ich so, alle spielten plötzlich Golf und so. Und ich so, ich brauche meine Platzreife. Und dann brauche ich natürlich auch und so. Und dann hatte ich so einen ganzen Sack voll mit Schlägern und habe nicht einmal wieder Golf gespielt nach dieser Platzreife. Also vielleicht sollte ich meine Einstellung ein bisschen überdenken. Und trotzdem, ich weiß gar nicht, wo wir herkamen.
Vom Sport.
Vom Sport, ja.
Vom
Padel-Tennis, genau. Nein, aber ich werde auch wieder Fußball gucken, weil es einfach ein schöner Sport ist. Ich habe gerade, weißt du, worüber ich es gerade wieder entdecke? Für mich. Nicht, dass ich jemand wirklich richtig verloren habe, aber das hat auch damit zu tun, weil ich selber nicht mehr spiele. Also ich habe zwar eine Hobbymannschaft, wo ich jederzeit wieder zurück könnte, aber irgendwie hat sich's bei mir so obwohl ich schon wieder Bock hätte. Aber ich gucke mir dann so Sachen an im Handy, so auf den ganzen Fahrten jetzt und so und bleib immer. Und da sieht man, dass ich totalen Quatsch erzähle, dass ich das nicht mehr so, ne, sondern ich bleib immer bei so Messi-Dingern hängen. Also bei nicht Messi-Dings, sondern Lionel Messi. So Videos von geilen Fußballspielern, geilen Szenen in irgendwelchen Spielen, geilen Toren und so. Und das ist jetzt nur noch. Und der Algorithmus, so das guckt man dreimal an und jetzt habe ich nur noch diese Dinger und glotzt die nur noch.
Du bist in der Super-Fußball-Bubble.
Ja, ich bin in der Super-Fußball-Bubble.
Na gut, dann wirst du demnächst wieder ins Stadion gehen, ja, das sehe
auf
ich
jeden
schon.
Fall.
Aber in 5 Jahren, wenn wir das nächste Interview machen, möchte ich wissen, wie oft du Padel-Tennis gespielt hast. Das muss ich mir gleich aufschreiben. Ich habe noch eine Frage und zwar habe ich, ich glaube, ich habe es gelesen oder irgendwo gehört, ihr habt zu Hause einen Kreativtisch. Was ist, beziehungsweise in meinem Bild ist ein Kreativtisch, da liegen Stoffreste, vollgekritzelte Blätter und von meinem Sohn verklebte irgendwas. Ja. Was ist bei euch der Kreativtisch?
Das ist, wir haben den einfach irgendwann mal so genannt, weil da halt so all diese Ideen entstanden sind. Das ist aber das ist jetzt, was man sich vorstellt, ist ein alter, am besten noch irgendwie antik Tisch, rustikal, irgendwas oder so, oder ne, so. Das ist ein ganz normaler Tisch. Das ist ein runder Tisch mit so Bambus. Also das ist nichts, ein moderner Tisch. Das ist gar nicht, der ist ein paar Jahre alt. Nur der stand immer an dem Platz, wo wir immer hingegangen sind, um uns, wir hatten in unserem vorherigen Haus, da hatten wir so eine Ecke, die war so ein bisschen überdacht und die war draußen. Und da haben wir immer gesessen, bei Wind und Wetter, im Sommer wie im Winter, weil wir das so lieben. Und da haben wir immer so, meine Frau und ich, und da haben wir so den Tag Revue passieren lassen, nochmal drüber geredet, was so passiert ist. Oder einfach auch mal zusammen geschwiegen, ein Gläschen Rotwein. Und oder sich halt eben Sachen ausgedacht. sowas könnte man machen. Und gerade in der Corona-Zeit hatte man sehr viele Abende davon. Und dann irgendwie so konnten wir so rumspinnen. So, was sollten wir sonst tun? Und dann haben wir halt uns diese ganzen Sachen überlegt. Und dann kam irgendwann die Frau mit dem Kinderbuch, ich dann mit der Idee und für die Autobiografie beziehungsweise für die Show und. Und da ist so ganz viel entstanden und ganz viel geboren. Deshalb nennen wir das Kreativtisch. Aber der ist nicht besonders hübsch. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich den fotografiere, damit die Leute mal wissen, was wir meinen. Der ist aber dann, da sind Rotweinflecken und so. Der sieht einfach, I don't know.
Ja, aber das ist doch cool. Das ist ja wahrscheinlich genau das.
Die Frage ist ja, darf man so einen Tisch behandeln? Also darf man den zum Beispiel abschleifen und neu, weil der fällt auch langsam auseinander und so und bröckelt so ein bisschen. Und ich will den aber behalten, weil er schon jetzt mittlerweile so einen Platz, auch wenn er nicht besonders schön ist, aber einen Platz in unserem Leben hat, so. Weil da jetzt das Ganze, was wir jetzt alles machen, ist halt da entstanden und das finde ich halt so cool. Und jetzt ist die Frage, darf man ihn pflegen oder muss man ihn dann irgendwann auf den Gnadenhof geben?
Boah, schwierig.
Oder?
Ich finde ja, man darf sowas dann nicht verändern, aber abgeben wäre halt auch scheiße irgendwann, ne?
Oder ihn dann, wenn er dann, also, ne, ist er, lässt man ihn zerbröckeln?
Der arme Tisch.
Dann stellt man das Glas drauf und das fällt so durch. Nee, das macht man nicht, ne?
Nein, das macht man
nicht. Nein, okay, ich hole mir demnächst eine kleine Schleifmaschine und dann geht das.
Rette ihn, ja, auf jeden Fall, rette ihn. Du kommst mit deiner Show Anfang Dezember unter anderem auch nach Mannheim und Stuttgart.
Yeah.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es noch viele Karten gibt, ehrlich gesagt.
Ja, aber ja gut, jetzt war Sommer, ne? Jetzt war Sommerferien und so. Also wir haben noch ein bisschen Platz. Insofern würde ich mich sehr freuen. Ich glaube, es ist am 3.12. ist, glaube ich, Monnem.
Warte, ich habe es mich doch aufgeschrieben.
Und
sehr gut, ja. Und
Stuttgart 5. Und wieder mal Rosengarten, ne? Ist auch schon ein paar Tage her und so, und ich habe aber nur beste Erinnerungen und so, eine der schönsten Locations ever, und würde ich mich natürlich extrem freuen, noch ein paar Menschen ihren Weg zu mir und meiner großartigen Band finden würden.
Wer mal hören und sehen möchte, wie Sascha Elvis singt, was ich ganz großartig fand im Übrigen, und noch viel mehr tolle Sachen, der soll natürlich kommen. Und eines meiner Highlights, das muss man auch eigentlich unbedingt sagen, Never Gonna Give You Up. In deiner Version und The Power of Love, Huey Lewis. Mega gut, mega gut. Also,
Dankeschön. Das freut mich. Ja, es ist ja so, wenn man so Lieblingssongs hat oder beziehungsweise die irgendwann mal zu einem Zeitpunkt im Leben eine Rolle gespielt haben. Bei Huey Lewis and the News ist ja Power of Love ist ja der erste Song, den ich jemals in einem Proberaum gesungen habe. Der erste Song, den ich jemals mit echten Musikern gesungen habe. Deshalb musste der natürlich irgendwie stattfinden, so. Und jetzt haben wir den dann auch Las Vegas. Wie macht man das in Las Vegas? Und da haben wir dann weil die dachten jetzt nicht alle, ich wollte ja nicht alles so im Swing so abtun, sondern die haben ja noch viel mehr, ne, wenn man so eintaucht und so. Und dann Power of Love. Und dann haben wir so an Ocean's 11 gedacht. Ocean's 11 war auch in Las Vegas. Und da haben wir dann gedacht, ach, also diese Welt so ein bisschen so mit diesen Sounds, mit den Drums und so. Und dann, und dann haben wir den so gemacht. Ein bisschen sexy cool.
Finde ich total cool. Und bei ich habe ja ein Rick Astley Trauma, möchte ich nennen. Also im positiven Sinne, für mich ist Never Gonna Give You Up. Ich habe früher geturnt und immer beim Warmmachen haben wir Aerobic gemacht. So Never Gonna Give You Up.
No.
Doch.
Das du hast geturnt?
Ja.
Ich auch.
Ehrlich?
Ja, ich war Turner.
Ja. Das war
so richtig,
toll.
Ich richtig auch Bodentouren. Genau. Und so. Ich habe auch Ringe und so. Das, da war ich aber nicht gut drin. Aber so Hochreck war ich.
Warst du gut?
Ja, gut. Ich war jetzt nicht in irgendeiner Auswahl für den deutschen Turnverband oder so. Ne? Also so weit habe ich es nicht gebracht. Aber in meinem kleinen Örtchen da und so. Ich habe das halt unfassbar gerne gemacht. Ich komme aus so einer Schaustellerfamilie, in Zirkusnähe und so. Und dann ist man natürlich, meine Mutter hat mich auch, mein Onkel und so, die haben mich halt auch schon mit 3-4 Jahren haben die mich rückwärts Salti machen lassen und so ein Kram und Handstand laufen und Brücken und so. Ich war halt total, Betonung auf war, großes war mit noch Ausrufezeichen dicken roten war ich mal sehr gelenkig. Sehr gelenkig.
Ich
konnte meinen Kopf rückwärts durch meine Beine stecken.
Boah, wow, das ist aber richtig
krass. Ja, und dann einen Handstand machen und so. Also es war wirklich krass. Und dann war ich natürlich im Turnverein und das war toll. Und dann gab es aber den aber nicht überall und so. Und dann, aber wie gesagt, da haben wir was gemeinsam.
Ja, das war, und wie gesagt, für mich ist das Rick Astley. Ich sehe mich da.
Rick Astley. Für mich ist Rick Astley so Guilty Pleasure. Das war damals so heim, das war mit 15, wo ich den eigentlich, ich fand den mega so, ne? Ich fand den Look vor allen Dingen gut, ne? Ich habe den Look, cool. Ich war ja Popper und so und fand den Look natürlich gut. Und das war so, man durfte in dem Alter nicht sagen, dass man Rick Astley cool findet.
Nein.
So, und dann habe ich das auch nicht getan. Und dann eines Tages bin ich dann losgegangen, in der Mangelung natürlich an Kohle, also genug Kohle, um mir so ein Outfit wie Rick Astley, aber ich dachte wenigstens nah dran, ich als Popper nah dran. Dann bin ich zu C&A gegangen und dann gab es so Outfits an einem Bügel. Ein komplettes, kompletto. Nicht nur Hemd und Hose, sondern komplett Outfit an einem Bügel. Das war so der Hammer. Weil da war dann das Hemd, das graue Hemd mit dem Presseprint drauf, so, mit so Zeitungsprint drauf. Dann in der passenden Farbe die Buntfaltenhose dazu, mit Gürtel. Krawatte plus so Slipper, so Schuhe, so Schnürschuh-Slipper, so mit dünner Ledersohle und so, auch in der gleichen Farbe. Und damit bin ich dann in die Disco, aber natürlich mit dem Mantel erstmal drüber. Und dann, als Never Gonna Give You Up kam, den Mantel dramatisch nach hinten geschmissen und dann mich mit beiden Daumen nach oben auf die Tanzfläche gestellt und laut mitgesungen.
Das ist ein Moment, wo ich bereue, dass es damals noch kein Internet gab. Dann hätte es irgendjemand gefilmt.
Es ist die Wahrheit. Es ist die traurige oder schöne Wahrheit. Und ich liebe Rick Astley. Ich finde das so geil, dass er jetzt so ein fettes Comeback feiert. Ich freue mich so.
Voll. Und der klingt ja auch noch so. Hast du gewusst, dass wenn man Rick Astley, also Platte wohlgemerkt, schneller abspielt, dass der klingt wie Kylie Minogue und umgekehrt? Also wenn du eine Single hast...
Vielleicht war er ja Kylie Minogue.
Das war ja alles Doug Aitken Waterman. Ja. Und das war bei uns dann eine Zeit lang, wenn du eine Kylie Minogue Single quasi auf LP abgespielt hast, dann klang das genau wie Rick Astley.
Das ist gut, das werde ich mal probieren. Also, ich habe wieder einen Plattenspieler. Und finde das so toll, sich auch mal wieder hinzusetzen und mal eine Platte zu hören.
Wunderbar.
Mach total Werbung für Vinyl gerade, weil nicht nur, weil ich auch eine draußen habe, sondern weil es wirklich schön ist. Meine Frau, gerade so im Winter und so, finde ich das total schön. Da haben wir so ein Bücherzimmer, nennen wir es Bibliothek. Und da stehen zwei Sessel drin und da ist der Plattenspieler, die Boxen und so. Und dann macht man mal einfach wieder das, was man früher auch mal, nicht ständig. Ich liebe das auch, wenn ich einfach am Handy was abspielen kann. Ich habe die ganze Musik hier parat, die ich hören will und habe so Playlisten zum Grillen, Playlisten zum Dings, Playlisten für Party und so, die werden einfach abgespult und man so, ne? Aber so sich mal so wieder richtig hinzusetzen, das Ding so aufzumachen, das rauszuholen, wieder nochmal aus der Hülle rausholen, das aufzulegen, die Nadel platzieren und dann geht das Knistern los und dann läuft das, da wird einem doch warm ums Herz und das ist auch eine ganz andere Wertschätzung von Musik und so und von dem Schaffen von Künstlern, man hört mal wieder hin, man hört sich mal wieder Text an. Ich nehme mich da selber, ne? Also das ist nicht Fingerpointing, sondern ich nehme mich da selber mit rein, dass ich das wieder für mich entdecken musste, auch nicht so Musik nur zu konsumieren, so am Rande, sondern wirklich mal wieder sich drauf einzulassen, auf seine Lieblingsalben. Bei mir zum Beispiel 10 von Pearl Jam habe ich mal wieder aufgelegt. Prince habe ich mal aufgelegt und mal wieder so gehört. Frank Sinatra. So wie man früher ab und zu mal Platten gehört hat.
Das, was ich daran einfach einen Riesenvorteil finde, ist schon im Vergleich zu CD, man hört sich wirklich ein ganzes Album an, weil man nicht so einfach vorspult. Also weißt du kannst ja nicht einfach Next Track machen, sondern du hörst, es ist viel zu kompliziert, bis du den gefunden hast und dann verkratzt du das Ding. Und das, finde ich, konnte man mit Schallplatte noch wahnsinnig gut wirklich ein Album sich anhören.
Einmal aufstehen, man muss halt ein bisschen Effort reinstecken. Ja, das nervt so. Dass man nach 6 Liedern schon aufstehen muss, um die scheiß Platte umzudrehen. Das darf doch nicht wahr sein.
Nein,
ich liebe es. Ich liebe es. Das ist halt noch, das ist dann wieder, man entdeckt so, also ich entdecke gerade die Liebe zur Musik so ein bisschen neu durch den Plattenspieler. Und ich merke auch so bei jungen Leuten, wir waren neulich was vom Grillfest, so viele 20-Jährige und so, die haben alle wieder einen Plattenspieler. Mhm. Die haben eine Sammelleidenschaft entwickelt, die finden das cool und so. Und das finde ich schön, dass das nicht komplett ausstirbt, weil man hat ja schon, das Seil, an dem sie hingen, war schon sehr dünn und angefressen. Und jetzt kommt das so wieder zurück, so ein bisschen wenigstens.
Absolut.
So, es wird nie übernehmen, es wird die neue Technologie nie wieder ersetzen, aber es ist schön, dass man das so als Sammler, als Leidenschaft wieder dann sich der Musik wieder ein bisschen anders zuwendet.
Ich bin total bei dir und ich beneide dich gerade, weil ich frage mich, wie kriegst du es hin, dir dafür Zeit zu nehmen? Weil ich finde, das ist ja wirklich was, dafür muss man sich Zeit nehmen. Das ist wie ein Buch lesen oder sowas. Und ich habe festgestellt, seit ich ein Kind habe, das leidet. Kannst du das bewusst dir dann dafür Zeit rein, einen freiräumen? Machst du das?
Nicht oft, aber wir machen, also entweder, wie gesagt, meine Frau und ich sitzen am Kreativtisch, also wir machen uns schon, oder wir gehen aufs Sofa und klassisch einfach mal ganz dumm bingen. So, was ich total in Ordnung finde, weil es Bock macht und weil man eh einen gestressten Tag hatte und sich dann einfach nur so doof beriesen zu lassen von irgendwas Coolem, so, ne? Und ich kenne wirklich viele Serien, ich mache das wirklich gerne. Aber, und Musik ist dabei immer so ein bisschen hinten rübergefallen. So, ne, weil man dann auch so, und jetzt so langsam, Otto wird auch älter und cooler und so, und dann setzt man sich abends hin, wie gesagt, vor allen Dingen im Winter, und statt halt Fernsehen zu gucken, hört man sich einfach mal wieder 2-3 Alben an. So, und das finde ich, also ich möchte das zumindest so. Wir haben das jetzt 2-3 Mal gemacht, letztes Jahr, weil der ist noch nicht so alt, der Plattenspieler, zu meinem 50. Geschenk bekommen. Und wir möchten das machen, dass wir uns ab und zu halt diese, ne, diese Zeiten, die wir dann haben, aufteilen in Kreativtisch, Sofa und Bibliothek.